ARD.
Unsere Verteidigungsminister werden heute eine Absichtserklärung über die Beschaffung weitreichender Waffensysteme aus ukrainischer Produktion, sogenannter Long-Range-Fires, unterzeichnen. Das ist der Einstieg in eine neue Form der militärisch-industriellen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern, die großes Potenzial hat.
Das hat Kanzler Merz nach dem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj gesagt.
Beide Länder wollen in vielen Punkten enger zusammenarbeiten.
Wie geht es den in Deutschland lebenden Geflüchteten aus der Ukraine?
Israel wird vorgeworfen, Hilfslieferungen in Gaza als Druckmittel einzusetzen.
Und der Chef der Hamas im Gazastreifen Sinwar soll getötet worden sein.
Hallo, ich bin Thorsten Lange.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 28. Mai um 16 Uhr. Vor dem Kanzleramt spielte heute Mittag ein Musikchor der Bundeswehr die Hymne der Ukraine zum Empfang von Volodymyr Selenskyj, dem ukrainischen Präsidenten. Der hat anschließend rund 1,5 Stunden mit Bundeskanzler Merz gesprochen. Was ist dabei herausgekommen, Thorsten?
Ja, beide Länder wollen noch enger zusammenarbeiten. Kanzler Merz hat einmal angekündigt, dass es wieder gemeinsame Regierungskonsultationen geben wird. Und, das ist das Entscheidendere, beide Länder wollen gemeinsam Waffen produzieren, und zwar weitreichende Waffen. Wir hören mal rein, was Merz dazu in der Pressekonferenz gesagt hat.
Wir werden unsere militärische Unterstützung fortsetzen und wir werden sie ausbauen, damit sich die Ukraine jetzt und in Zukunft eben gegen diese russische Aggression weiter zur Wehr setzen kann. Und ich will in diesem Zusammenhang etwas Neues hervorheben. Unsere Verteidigungsminister werden heute eine Absichtserklärung über die Beschaffung weitreichender Waffensysteme aus ukrainischer Produktion, sogenannter Long-Range-Fires, unterzeichnen. Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets. Das ist der Einstieg in eine neue Form der militärisch-industriellen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern, die großes Potenzial hat.
Also erstmal nur eine Absichtserklärung und auf Nachfrage hat Friedrich Merz gesagt, das ganze Vorhaben stehe noch am Anfang. Ob die Waffen nur in der Ukraine produziert werden oder auch in Deutschland und wie das alles finanziert werden soll, das ist noch offen.
Gab es denn Neuigkeiten zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern?
Nein, da bleibt Merz bei seiner Linie, darüber nichts zu sagen. Und Selenskyj hat nur noch mal deutlich gemacht, dass die Ukraine den Taurus braucht. Meine Kollegin Jessica Chmura hat kurz nach der Pressekonferenz auf NDR Info mit Georg Schwarte aus dem ARD-Hauptstadtstudio über den Besuch Selenskyjs gesprochen und Herr Schwarte fasst das Gespräch so zusammen.
Es gab einen 5-Punkte-Plan und es gab einen doch sehr forschen, sehr kämpferischen Bundeskanzler, dem offenbar auch nahegegangen ist. Der Vorwurf dieser Friedrich Merz, er kündigt an Ultimaten, beispielsweise mehr Sanktionen und es folgten keine Konsequenzen. Und da hat er sich sehr, sehr deutlich an der Seite des ukrainischen Präsidenten eben gerade geäußert.
Gehen Sie davon aus, dass die Weigerung der russischen Seite, Gespräche zu führen, die Weigerung, einen Waffenstillstand einzuhalten, jetzt wirklich Konsequenzen hat. Und diese Konsequenzen ziehen wir jetzt jeden Tag.
Ja, jeden Tag. Und das hat er durchdekliniert. Ich habe eben den 5-Punkte-Plan angesprochen. Der umfasst beispielsweise, dass das deutsch-ukrainische Verhältnis noch enger, noch freundschaftlicher werden soll. Es wird deutsch-ukrainische Regierungskonsultationen nach vielen Jahren wieder geben, Ende des Jahres. Das ist die erste Ankündigung. Zweitens sagt er, es wird eine enge Industriekooperation geben. Nicht nur auf dem Bereich Rüstungssektor, sondern bei der Energie, Infrastruktur, Landwirtschaft, Medizintechnik. Da gibt es gerade Gespräche mit Unternehmern im Kanzleramt. Drittens, diplomatische Bemühungen, die werden wir weiter vorantreiben. Und auch da gibt es eine Zusage.
Die Ukraine ist bereit, im nächsten Schritt technische Gespräche mit Russland zu führen. Ganz gleich an welchem Ort, sei es im Vatikan, in Genf oder an jedem beliebigen dritten Ort.
Ja, und der 4. Punkt, und das war der wichtigste, der Bereich militärische Unterstützung. Die Nachricht des Tages ist, glaube ich, tatsächlich diese Rüstungskooperation, dass auf deutschem Boden und ukrainischem Boden jetzt mit deutschem Geld weitreichende Raketensysteme neu gebaut oder weiterentwickelt werden sollen.
Wir reden ja im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg ja eben viel über Waffensysteme, Drohnenangriffe und so weiter. Alles sehr technisch und distanziert irgendwie. Die Einzelschicksale der Menschen, die betroffen sind, kommen auch hier bei uns im Podcast nicht so oft vor. Bei uns in Deutschland leben ja viele Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch viele Russen. Ich frage mich ja oft, wieso die Gefühlslage bei diesen Menschen ist.
Ja, es gibt da in Hamburg eine Art Stammtisch, bei dem Geflüchtete die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, über ihre Gefühle zu sprechen. Unsere Kollegin Katrin Erdmann hat die Menschen dort besucht und sich unter ihnen umgehört. Hier ein Auszug aus ihrer Reportage.
Meine Freundin hat erzählt, dass es ein Treffen irgendwie in Kreml gab, wo Ehefrauen der gefallenen Soldaten eingeladen wurden. Und eine Frau hat sich herzlich beim Putin für alles bedankt. Also dafür praktisch, dass ihr Mann gestorben ist. Und jemand hat dann gesagt, ach, wir wissen nicht, wer dieser Mann war. Also wahrscheinlich war das eine Art Befreiung.
8 Frauen und ein Mann sitzen im Ukraine-Forum in Hamburg-Altona zusammen. Zwischen sich selbstgebackenes Chips, Brezeln, Wasser und Wein. Auch wenn sie eben noch über Putins Propaganda gelacht haben. Im Grunde sei es traurig, sagt noch einmal Elena. Die gebürtige Kasachin lebt schon seit 30 Jahren in Deutschland. Angelika ist Weißrussin, hat früher in der Kulturszene gearbeitet, floh, als sie wegen angeblichen Staatsverrats angeklagt wurde. Gerade hat sie erfahren, dass Russland denselben Vorwurf gegen sie erhebt. Sie habe in amerikanischen Medien eine Analyse gelesen, dass der Krieg noch sehr, sehr lange gehen könnte, weil er militärisch nicht zu gewinnen sei. Aber wenn die Ukraine so weiter Krieg führe wie bisher, werde sie aussterben, weil die einen im Krieg fallen, die anderen auswandern. Gesenkte Blicke am Tisch. Keiner mag dabei in ein Kartoffelchip beißen. Natalia, die vor 3 Jahren mit Mutter und Tochter nach Deutschland kam, nachdem eine Phosphorbombe ihr Haus in der ukrainischen Stadt Irpin zerstört hatte, gewährt einen Einblick in das, was sie beschäftigt. Sie erzählt, wie erschöpft die Menschen von mehr als 3 Jahren Krieg seien und wie viel sie trotzdem aushalten würden. Gleichzeitig ist sie beeindruckt, wie kreativ ihre Landsleute zum Beispiel mit den ständigen Stromausfällen umgehen. Der Friseursalon samt Stühlen werde dann einfach kurzerhand auf die Straße verlegt. Nach vorn geblickt, findet Natalia, die Ukraine sollte keine Zugeständnisse an Russland machen. Anna, auch gebürtige Ukrainerin, aber mit deutschem Pass, sieht das nüchterner. Sie glaubt, ihre Heimat wird um Kompromisse nicht herumkommen. Was unter allen Teilnehmenden zu spüren ist, gegenseitiges Vertrauen, in gewisser Weise auch Dankbarkeit, hier über seine Gefühle reden zu können, einen Raum zu haben und die Freude darüber, gemeinsam zu lachen.
Dann richten wir den Blick jetzt in den Nahen Osten. Gestern haben wir an dieser Stelle schon über eine neue Stiftung berichtet, die jetzt Hilfslieferungen im Gazastreifen verteilen soll. Denn Israel misstraut den Vereinten Nationen und hat die Arbeit des UN-Palästinenserhilfswerks in dem Autonomiegebiet verboten. Die neue Organisation wird unterstützt von den USA und Israel. Gestern gab es dann heftige Tumulte bei der Verteilung erster Hilfsgüter. Hat sich das heute wiederholt?
Nein, bisher jedenfalls nicht. Die Stiftung hat eine zweite Verteilstation eröffnet und da soll alles geordnet abgelaufen sein. So berichtet es jedenfalls die Organisation selbst. Ladung aus 8 Lastwagen hat sie dort verteilt. Gestern gab es ja viele Verletzte und nach palästinensischen Angaben soll sogar ein Mensch getötet worden sein.
Die Stiftung steht aber auch generell in der Kritik, oder?
Ja, und zwar unter anderem deshalb, weil sie Lebensmittel und Medikamente ausschließlich im Süden des Gazastreifens verteilt. Dazu unser Nahost-Korrespondent Julio Segador in einem Korrespondentengespräch.
Da steht dieses Wort Zwangsvertreibung im Mittelpunkt, dadurch, dass natürlich diese Verteilzentren vor allem im Süden eben aufgebaut worden sind, befürchten viele, auch die Vereinten Nationen, dass eben die Menschen im Süden in bestimmten Regionen konzentriert werden sollen. Und das ist natürlich auch das, was die israelische Armee anstrebt. Wir wissen ja, es gibt Aussagen, dass in den nächsten 2 Monaten 2 Drittel des Gazastreifens besetzt werden sollen. Und die Menschen sollen in südlichen, wie es Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bezeichnet hat, sterilen Zonen konzentriert werden. Das passt natürlich auch jetzt zu diesem System der Lebensmittelverteilung. Und die Vereinten Nationen haben zu Recht, denke ich, gesagt, dass es jetzt so ist und das ist ein wirklicher Systemwechsel, dass die Menschen jetzt zu den Hilfsgütern kommen und nicht umgekehrt. Bisher war es so, dass die Hilfsorganisationen die Hilfsgüter dorthin gebracht haben, wo auch die Menschen waren. Und das ist jetzt anders. Zum Ein weiterer Kritikpunkt ist natürlich, dass sehr viele verletzte, schwache, immobile Menschen natürlich ausgeschlossen werden, weil die können schlicht aufgrund ihres Zustands, und es gibt ja sehr, sehr viele verletzte Menschen im Gazastreifen, die können ja gar nicht zu diesen Verteilzentren gehen. Also da gibt es sehr, sehr viele Fragezeichen.
Aus Deutschland kamen ja in den vergangenen Tagen auch sehr kritische Töne zum militärischen Vorgehen Israels. Kanzler Merz und Außenminister Wadephul haben ein unmenschliches Vorgehen der Armee gegen Zivilisten angeprangert. Aus der SPD gab es auch Forderungen, die deutschen Waffenlieferungen auszusetzen. Dazu wird es jetzt aber wohl nicht kommen.
Ja, so weit gehen die Verantwortlichen wohl nicht. Innenminister Dobrindt von der CSU hat einen Stopp der Waffenlieferungen heute abgelehnt. Denn, so seine Worte, Israel werde nach wie vor massiv bedroht durch den Terror der Hamas.
Kurz vor Redaktionsschluss hat uns eben noch eine Meldung erreicht. Einer der meistgesuchten Hamas-Anführer soll getötet worden sein.
Der israelische Premierminister Netanyahu hat am Nachmittag auf einer Parlamentssitzung mitgeteilt, dass der Chef der Hamas im Gazastreifen, Mohammed Sinwar, von israelischen Truppen eliminiert wurde. Er war der jüngere Bruder des ehemaligen Anführers der Hamas, Yahya Sinwar. Schon vor anderthalb Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach die Leiche des Hamas-Führers in einem Tunnel in Khan Yunis gefunden worden sei. Dort war zuvor ein Krankenhaus bombardiert worden. Eine Bestätigung für die Tötung gab es zunächst aber noch nicht. Mohammed Sinwar war im vergangenen Jahr in die Führungsriege der militanten Palästinensergruppe aufgestiegen, nachdem Israel seinen Bruder Yahya im laufenden Krieg in Gaza im Kampf getötet hatte.
Der Krieg im Gazastreifen kennt ja viele Verbrecher, allen voran Terroristen wie die Sinwar-Brüder von der Hamas, aber es gibt auch Helden, Thorsten.
Ja, zum Beispiel die Ärzte, die unter katastrophalen Umständen versuchen, Menschenleben zu retten. Wegen der israelischen Blockade fehlt es eigentlich an allem in den Krankenhäusern und außerdem können jeden Moment Bomben fallen oder Raketen einschlagen. Wie können Mediziner unter diesen Umständen überhaupt noch arbeiten? Das fragte sich unsere Korrespondentin Sophie von der Tann und sie hat das Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt besucht.
Vor Ahmed Abdelwahid liegt ein langer Arbeitstag. 24 Stunden Schicht hat der 29-jährige Arzt im Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt vor sich. Dass er hier überhaupt noch arbeiten kann, schwer vorstellbar. Denn der Großteil des Krankenhauses ist eine riesige Ruine. Ausgebrannte Flure, die Fassade zerschossen, überall Einschusslöcher. Mehrmals seit Kriegsbeginn hat das israelische Militär das Krankenhaus angegriffen, das Gelände belagert. Der Vorwurf, es befinde sich eine Hamas-Kommandozentrale darunter. Diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Heute ist nur noch ein Seitentrakt in Betrieb. In der Notaufnahme drängen sich die Patienten. Ein kleiner Junge mit Schwellungen im Gesicht muss warten. Bis er behandelt wird, kann es dauern. Sie seien hier nur 5 Ärzte, erklärt Ahmed Abdelwahid, hätten kaum mehr Medikamente. Und wenn es große israelische Luftangriffe in der Gegend gäbe, würden innerhalb kürzester Zeit bis zu 600 Menschen eingeliefert werden, darunter auch viele Schwerverletzte. Die wenigen Betten hier sind mit blauen Vorhängen voneinander getrennt. Auf einem Bett liegt ein älterer Mann. Er hat Blut an Füßen und Händen.
Hallo, wie geht es Ihnen? Was ist passiert? Wir haben einfach vor dem Haus gesessen, als auf einmal eine Bombe einschlug.
Der Mann hat Wunden von Schrapnellen. Ahmed Abdelwahid macht ein Ultraschallbild von Brust und Bauch mit Hilfe seines Handys. Denn auch kleinste Verletzungen können sehr gefährlich sein, erklärt der Arzt. Das Problem: Im Medikamentenlager haben sie nur noch die Basics, wie Spritzen, Schmerzmittel, Infusionen.
Wir haben Entzündungen gesehen, die wir noch nie in unserem Leben gesehen haben. Aus manchen Wunden kommen Würmer. Denn wir haben keine Antibiotika, nichts, um die Wunden zu desinfizieren und nicht mal genug, um sie zu verbinden.
Nebenan behandeln sie die Brandwunden von einem Jungen. Der 10-jährige Ammar verzieht sein Gesicht vor Schmerzen, als die Pfleger seinen Bauch und seine Beine einsalben. Die Familie lebt in einem Zelt an der Küste, erklärt seine Mutter Alia Abu Jarad. Ich habe meinen Sohn zur Suppenküche geschickt, aber wegen der Menschenmenge und des Verkehrs wurde der Topf über ihm verschüttet. 11 Wochen lang hatte Israel alle Hilfslieferungen blockiert, auch Medizin. Noch immer hat kaum etwas Gaza-Stadt und den Norden erreicht. Ahmed Abdelwahid sagt, dass seine Arbeit ihn hier oft in einen inneren Konflikt bringe. Denn seine Familie habe Angst um ihn. Aber als Arzt sei es seine Pflicht, hier weiter zu helfen.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.